MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Pauline Erdmann, die Welt-AIDS-Konferenz. Alle 2 Jahre treffen sich da Wissenschaftler, Betroffene und Hilfsorganisationen. Also Menschen, die privat oder beruflich mit HIV zu tun haben. Holger Wicht ist Sprecher der Deutschen AIDS-Hilfe. Er sagt, diese Treffen sind wichtig, um sich auszutauschen, auf den neuesten Stand zu bringen und politische Signale zu setzen.
HIV ist ja eine Epidemie, die mal wirklich dramatisch war in der Welt, gerade in Afrika, wo sehr viele Menschen gestorben sind, lange Zeit die Medikamente, die es dann irgendwann gab, nicht verfügbar waren und bis heute zwar große Fortschritte möglich waren, aber immer noch nicht alle Menschen, die es betrifft, die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Es bröckelt auch wieder, die Zeiten werden schwieriger, wir alle wissen das und deswegen ist es super wichtig, jetzt ein ganz starkes Signal dafür zu setzen, dass alle Menschen das bekommen müssen, was sie zum Überleben und für ihre Gesundheit brauchen.
Auch an Scholz gibt es Forderungen, die jetzt noch einmal bekräftigt werden sollen.
Unter anderem haben wir ja auch in Deutschland noch Lücken, zum Beispiel die Versorgung von Menschen ohne Aufenthaltspapiere oder Krankenversicherung. Da gibt es keine gute Regelung, die ihnen sicher ermöglicht, auch behandelt zu werden, wenn sie zum Beispiel HIV-positiv sind, mit ganz fatalen Folgen bis hin zu AIDS-Erkrankungen, zu weiteren Übertragungen. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, hier Abhilfe zu schaffen und das ist bisher nicht passiert. Wir sind sehr gespannt, ob Olaf Scholz vielleicht in seiner Rede erklären wird, wie es da weitergeht. Denn ein Land wie Deutschland, das international eine wichtige Vorreiterrolle hat, auch im Kampf gegen HIV, darf natürlich solche Lücken nicht offen lassen.
Viele erinnern sich noch, früher war AIDS ein absolutes Angstthema und ständig in den Medien. Dass sich das geändert hat, findet auch die Deutsche AIDS-Hilfe gut, sagt Sprecher Holger Wicht.
Aber natürlich ist HIV noch da und natürlich ist es nach wie vor gut, sich davor zu schützen. Und Menschen mit HIV erleben zum Beispiel auch viel Diskriminierung, weil es wahnsinnig viele Vorurteile und Ängste dann doch noch gibt, auch wenn nicht so viel darüber gesprochen wird. Und das sind alles Gründe dafür, natürlich immer wieder mal zu guten Anlässen und auch ohne Anlässe darüber zu sprechen, damit Menschen wissen, wie das heute ist mit HIV, damit sie keine unbegründeten Ängste haben und damit sie trotzdem gut auf sich aufpassen können.
Bis zu 15.000 Teilnehmer sind jetzt bei der Welt-AIDS-Konferenz in München dabei. Die Deutsche AIDS-Hilfe hofft, dass auch da viele mit Betroffenen ins Gespräch kommen, um sich mit dem Thema HIV auseinandersetzen, damit das Treffen auch nachhallt.
Wir wünschen uns, dass das Thema wieder in die Öffentlichkeit kommt, dass deutlich wird eben, wie gut man mit HIV heute leben kann und dass es keinen Grund gibt, sich vor Menschen mit HIV irgendwie zu fürchten. Und wir wünschen uns die sehr deutliche Botschaft, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, dass ihre Gesundheit, ihr Leben geschützt wird, dass wir also nicht diskriminierte Gruppen wie zum Beispiel schwule Männer oder intravenös Drogen konsumierende Menschen oder Menschen in Haft oder SexarbeiterInnen, dass wir diese Gruppen nicht vergessen oder abkoppeln, sondern dass wir uns erinnern, es ist unsere ethische Verpflichtung, bei den Dingen, die Menschen helfen, alle Menschen mitzudenken und mitzunehmen und niemanden auszugrenzen.
Bis Freitag dauert die Welt-AIDS-Konferenz in München noch. Also viel Zeit für Gespräche, Diskussionen und Nachfragen. Pfarrer Schießler hat vor kurzem zufällig einen Mann beim Einparken zugesehen und war beeindruckt, wie unproblematisch und mit wie viel Leichtigkeit der junge Mann in diese doch ziemlich enge Lücke gekommen ist. Doch nicht nur das ist heutzutage einfacher und unkomplizierter.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Die Parklücke war ziemlich eng. Obwohl der junge Mann mit seinen ca. 30 Jahren sehr routiniert hinter dem Steuer seines Mittelklassewagens wirkte, war ich dann doch gespannt, wie viele Anläufe er wohl brauchen würde, um mit seinem Auto sauber in diesen freien Parkplatz hineinzukommen. Und ich staunte nicht schlecht, nahezu in fast einem einzigen Schwung, mit einer klitzekleinen Nachbesserung stand das Auto perfekt an seinem Platz. Respekt, dachte ich mir und wartete, bis der junge Autofahrer ausstieg. Das haben Sie ja jetzt reibungslos hinbekommen, sagte ich zu ihm. Da hätte so manch anderer aufgegeben oder zumindest viel öfters kurbeln müssen, bis er da reinpasst. Sieht dramatischer aus, als es in Wirklichkeit ist, antwortet mir der junge Mann und lächelt mich souverän an. Dann fügt er noch hinzu, wissen's, das Auto macht es nahezu alleine. Vollautomatische Einparkhilfe, verstehen's? Ich habe zwar schon mal was davon gehört, dass es so etwas wirklich gibt, keine Frage, aber dass das so reibungslos über die Bühne geht, das war mir jetzt neu. Was lernen die dann heute eigentlich noch in der Fahrschule, frage ich mich. Ich denke an meine eigene Führerscheinprüfung vor über 40 Jahren. Mit allen möglichen Hilfsmitteln und Tricks hat man mit uns Fahrschülern damals das Einparken geübt. Die Königsdisziplin der Führerscheinprüfung. Wenn im Rückspiegel der Randstein im vierten Luftschlitz von rechts verschwindet, dann sofort das Lenkrad in die entgegengesetzte Richtung einschlagen und langsam sich bis zum Bordstein hinbewegen. Das war eine der Faustregeln, um den Wagen irgendwie passabel einzuparken. Nicht zu weit weg vom Bornstein und ja nicht zu nah, damit nicht ewig nachgebessert werden muss. Zweimal war erlaubt. Legendär war dann immer das Öffnen der Beifahrertüre durch den Fahrlehrer und sein prüfender Blick, ob der Abstand zwischen Auto und Bordsteinkante auch nicht zu groß ist. Gerade, dass er den nicht auch noch mit einem Zollstock abgemessen hat, dachte ich mir immer wieder. Und jetzt geht das alles vollautomatisch. Ein junger, dynamischer, moderner Mann in absolut eleganten Outfits, sozusagen die Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft, kann sich voll und ganz auf die moderne Technik verlassen. Das also ist die neue digitale Generation, die nicht nur mit iPhone und Laptop, sozialen Medien und Vernetzungen aufwächst, sondern durch diese auch sich in diese Welt einbringt, hineinbewegt. Sie benutzen die technischen Möglichkeiten nicht einfach nur als Hilfsmittel, sie beherrschen sie perfekt, machen sie sich sozusagen untertan und gestalten ihr Leben damit. Das Ziel ist kein fester Arbeitsplatz in einem Büro mehr wie früher. Ein Laptop genügt, um überall auf der Welt seinem Business nachgehen zu können. Wer braucht schon eine feste Wohnung? Couchsurfing ist das Stichwort. Hauptsache man ist beweglich, mobil und vor allem ungebunden und frei. Stress ist ein Fremdwort, obwohl man jederzeit erreichbar und online ist, sofort reagieren und Posts und Mails absetzen kann. Der Umgangston ist stets höflich und verbindlich, direkt und ungeschminkt, eindeutig und klar, jedoch nicht überfordernd. Schriftsätze werden mit Hilfe von KI und ChatGPT erstellt, sprachlich unangefochten und ausformuliert. In allem wird die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein dieser sogenannten Generation Z, der Generation Zukunft, spürbar. Die Einparkhilfe steuert das Auto in die Parklücke, man steigt lächelnd aus und nimmt es völlig selbstverständlich an, dass man die Kunst des Rangierens heute gar nicht mehr beherrschen muss. Es gibt Wichtigeres zu tun, andere Fähigkeiten, die heute notwendiger sind und vor allem das eigene Standing, das eigene Selbstbewusstsein, das ausreichend gepflegt werden will. Um das geht es. Bitte mich jetzt nicht missverstehen. Ich gönne dieser neuen Generation alle diese Vorteile und Annehmlichkeiten, die uns die digitale Welt heute bietet. Wieso mühsam das Einparken üben, wenn es so einfach mit Hilfe all dieser Wundermittel geht? Wieso sich von Grund auf anstrengen müssen, wenn einem so viel Mühe ganz flink abgenommen wird? Ich würde es nicht anders machen, würde ich Teil dieser Generation sein. Ich verwende auch das elektronische Navi im Auto, statt wie früher den umständlichen Falk-Stadtplan oder gar den Dirke-Weltatlas. Trotzdem denke ich auch voller Dankbarkeit an meine Zeit und meine Erfahrungen zurück, an diesen berühmten vierten Luftschlitz von rechts, in dem der Randstein verschwindet und dann das Lenkrad eingeschlagen wird. Wir durften damals noch eine Technik erlernen, heute ist sie ganz und gar verloren gegangen. Sie ist nicht mehr notwendig und wird nicht mehr gebraucht. Für mich aber stellt sie auch so etwas wie ein Stück Heimat dar. Da ist eine Fertigkeit weitergegeben von einer Generation an die andere, vom Fahrlehrer an mich, anvertraut dem Können derer, die danach kommen. Wir wussten in allem Neuen, das auf uns zukam, es wird immer eine bleibende Heimat für uns geben. Wir werden immer wieder nach Hause kommen können. Wir werden uns immer erinnern können. Da steckt eine gehörige Portion Zutrauen und Geborgenheit drin, die uns stolz und selbstbewusst machte. Anders selbstbewusst, als es unsere heutigen Nachkommen der neuen Generation ist. Beides aber hat seinen Stellenwert, seinen unersetzbaren Wert im Leben. Beides gilt es zu beachten und zu respektieren. Sie haben's gut, antwortete ich dem jungen Mann. Ich gehöre halt noch zu den alten Lenkradkurbelern beim Einparken. Aber ich bin auch immer wieder stolz, wenn ich es auf Anhieb schaffe, überhaupt im Leben in eine enge Parklücke hineinzukommen. Wir lachen uns an und jeder geht seinen Weg. Ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat, was ich da konkret gerade meinte, aber ich weiß genau in dem Moment, auch er wird, wie wir damals, seinen Weg gut machen. Da kann nichts schiefgehen, wie beim Einparken eben. Ich wünsche uns eine gute Woche und einen schönen Sommerurlaub. Euer Pfarrer Schießler.
Das war Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder hier an selber Stelle und jederzeit als Podcast. Studieren, was einem Spaß macht oder doch etwas mit einer konkreten Berufsperspektive? Häufig landet man irgendwo dazwischen. Aber es geht auch beides gemeinsam, nämlich studieren und parallel eine Ausbildung zum Journalisten machen. Und zwar an der Katholischen Journalistenschule, dem IFP in München, erklärt Ausbildungsleiterin Elena Winterhalter.
Wir bieten eine dreijährige Ausbildung an, die eben von uns auch gefördert wird. Dabei ist es so, dass wir in den Semesterferien Seminare anbieten bei uns in München an der Schule und die Studierenden eben auch drei große Praktikumsblöcke bei uns absolvieren, auch dann in den Semesterferien.
Texten, Videos drehen, Radiosendungen konzipieren. Wer die studienbegleitende Journalistenausbildung am IFP macht, bekommt das Handwerkszeug für alle Medienbereiche und journalistischen Genres mit.
Wir legen einen großen Wert darauf, dass wir multimedial ausbilden. Das heißt, bei uns kann man sowohl in den KI-Bereich eintauchen. Wir bieten Module zu Datenjournalismus an, Podcast, Hörfunk, VJ. Also das Spektrum ist bei uns sehr breit und es ist für uns auch wichtig, dass wir da möglichst viele Bereiche abdecken.
Das Studienfach ist für die Ausbildung egal. Von Politik- und Medienwissenschaftlern über angehende Juristen und Psychologen bis hin zu Theologen sind alle Studiengattungen vertreten. Und um sich in den persönlichen Interessenbereichen weiterzubilden, gibt es neben dem gemeinsamen Grundlagenseminar frei wählbare Module. Damit die Theorie aus den Seminaren an der Journalistenschule dann auch umgesetzt werden kann, sind drei Pflichtpraktika Teil des Lehrplans.
Die Ausbildung ist eigentlich ein Start in den Journalismus direkt. Also viele Studierende arbeiten auch nebenher schon frei. Die bleiben zum Beispiel bei einer Praktikumsredaktion hängen, sage ich mal, und arbeiten dann für die Süddeutsche, für den Tagesspiegel, für die dpa dann frei. Und danach stehen die Türen offen. Also da bietet auch unser Netzwerk einfach eine sehr gute Möglichkeit, sich danach in verschiedene Redaktionen zu orientieren. Wir sind sehr gut vernetzt in sämtliche große Redaktionen im deutschsprachigen Raum.
Bei der studienbegleitenden Journalistenausbildung handelt es sich um ein Stipendium. Das heißt, die angehenden Journalisten zahlen am IFP nichts. Winterhalter legt darüber hinaus großen Wert auf Zusammenhalt unter den Stipendiaten.
Bei uns heißt es nicht Ellbogen raus und die eigene Karriere im Blick, sondern wir geben uns große Mühe, dass hier TeamplayerInnen ausgebildet werden. Das ist so das eine. Wir bieten eine sehr enge Betreuung an. Das heißt, hier ist auch Platz für individuelle Entwicklungsschritte, für Fragen, die auch außerhalb des Journalismus liegen. Wir bieten Sprachtraining an, wir bieten ein Mentoring-Programm an. Also bei uns geht es nicht nur um die journalistische Karriere, sondern um das Ganze drumherum auch.
So gibt es zum Beispiel auch gemeinsame Auszeiten bei Besinnungswochenenden und regelmäßige Jahrestreffen der aktiven und ehemaligen Journalistenschüler. Wer sich für eine Ausbildung am IFP interessiert, muss als einzige Voraussetzung mitbringen, aktuell zu studieren.
Und dann ist es so, dass sich bei uns tatsächlich jeder und jede bewerben kann. Es ist nicht so, dass man dafür schon irgendwie wahnsinnig viel journalistische Vorerfahrung braucht. Als erstes interessiert uns mal, was die Motivation ist, warum sich jemand hier bewirbt. Und in einem zweiten Schritt gilt es dann, eine Probereportage abzugeben. Da schauen wir uns dann so ein bisschen an, ob da einfach das zu uns passt, die Art und Weise. Und dann laden wir hier zu den Auswahltagen ins IFP ein, wo es uns darum geht, wirklich die Personen hinter den Unterlagen dann kennenzulernen. Da nehmen wir uns auch relativ viel Zeit dafür, weil uns das einfach sehr wichtig ist.
Anmelden für den neuen Ausbildungsjahrgang 2025 geht ab dem 26. Juli. Und der Bewerbungsschluss ist dann der 20. September. War das ein Wochenende hier bei uns in München. Kochalbei, Sommernachtstraum, Feuerwerk, Tollwut, Gärtnerplatzfest und vieles mehr. Ja, letztes Wochenende war so einiges geboten hier bei uns in der Stadt. Da jagte quasi ein Highlight das nächste. Was aber das Beste der vergangenen Tage für meinen Kollegen Ivo Makota war, erzählt er Ihnen jetzt.
Das Highlight der Woche.
Ja, servus und grüß Gott, ich bin Ivo Makota, Redakteur, Moderator und Projektleitung hier beim MKR. Sie haben es ja gerade schon gehört, am Wochenende, ja, da war so wirklich einiges geboten in der Stadt. Bei mir zu Hause sah es auch nicht unbedingt besser aus. Schon seit Monaten hat sich Besuch übers Wochenende angekündigt. Genauer gesagt kamen Cousine samt Mann und ihrer Tochter aus Würzburg zu uns nach Hause. Mit den dreien ging es dann am Samstagnachmittag aufs Tollwood inklusive einem Konzertbesuch der Band von wegen Lisbeth. Was übrigens ein super Konzert war, bei dem ich ehrlich gesagt auch die erste Band Kites aus München schon richtig gut fand. Doch das eigentliche Highlight war das Wiedersehen mit Cousine und Co., die wir zuletzt vor der Pandemie gesehen haben. Sie kennen das vielleicht auch, wenn man sich so lange Zeit nicht wirklich sieht oder auch nicht miteinander spricht, hat man irgendwie das Gefühl, ich hoffe, dass es kein anstrengendes Wochenende wird und man sich nach so langer Zeit auch noch gut versteht, egal ob familiär oder nicht. Genau das war es aber und es war einfach großartig. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und irgendwie ist es schade, dass sie nur so kurz da waren. Aber eins steht schon mal fest, das nächste Wiedersehen wird nicht mehr so lange dauern wie diesmal. Und was war oder ist Ihr Highlight dieser Tage? Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden. MKR.